Herzlich willkommen hier bei Radio X 101,4, 99,85 MHz im Kabel. Mein Name ist Roman Wartreich und ihr hört Index, das aktuelle Stadtmagazin, hier bei Radio X. Das Thema der heutigen Sendung wird sein der Palästina-Konflikt, die Konflikte im Nahen Osten. Wir werden uns ein bisschen angucken, was Israel und was die Palästinenser so im Augenblick machen, was die vorhaben. Vielleicht auch ein bisschen einen Rückblick schaffen, wie es dazu kam. Und dazu habe ich zwei Gäste im Studio. Zum einen sitzt mir gegenüber Andreas Locker. Hallo Andreas.
Hallo.
Und neben dem Andreas sitzt der Heinz. Hallo Heinz.
Hallo.
Heinz, du bist Mitglied einer Zeitschrift, die heißt Gegenstandpunkt. Kannst du mal was sagen, Gegenstandpunkt, woher kommt das, wieso heißt die Gegenstandpunkt?
Der heißt deswegen Gegenstandpunkt, weil wir der Auffassung sind, das, was die Maßgeblichen im Lande und global heutzutage so anrichten, das verdient alles andere als Beifall. Das verdient vielmehr dagegen sein. Deswegen haben wir mit dem Gegenstandpunkt eine linke politische Vierteljahreszeitschrift in die Welt gesetzt. Die nächste Nummer ist fällig noch kurz vor Weihnachten. So ungefähr ab Mitte nächster Woche dürfte die neue Nummer vom Gegenstandpunkt in den Buchläden erhältlich sein. Selbstverständlich steht auch was Ausführliches drin zu dem Thema, mit dem wir uns heute befassen wollen, mit dieser sogenannten Palästinenserfrage. Es sind aber auch hinsichtlich der sozialen Schandtaten, die in der Bundesrepublik Deutschland die ganze Zeit so angerichtet werden, sind die entsprechenden Artikel drinne zu finden. Also wie gesagt, ab Mitte nächster Woche in den Buchhandlungen erhältlich. Und ansonsten kann ich der werten Hörerschaft hinsichtlich des Gegenstandpunkts noch das Angebot unterbreiten, dass wir regelmäßige öffentliche Diskussionstermine veranstalten, wo man sich mit uns über alle interessanten politischen und ökonomischen Fragen unterhalten kann. Der nächste einschlägige Termin, der ist am Montag, den 13. Dezember, also einmal noch vor Weihnachten, Montag, den 13. Dezember. Der Beginn ist 19.30 Uhr und stattfinden tut das Ganze immer im Gewerkschaftshaus in Frankfurt. Die Adresse heißt Wilhelm-Leuschner Straße 69.
In der Wilhelm-Leuchner Straße 69 am kommenden Montag, dem 13. Dezember um 19.30 Uhr, kann man sich also mit dir, Heinz, unterhalten bzw. diskutieren. Wir wollen uns heute diskutieren über das Thema Israel-Palästina und die allgemeinen Urteile, die Statements, die man ja dazu hört, dass es ungefähr geht, ungefähr so, da gibt es zwei Varianten von. Die eine heißt, ja, die armen Juden, die armen Israelis, die armen Juden sind geschunden worden, die sind verfolgt worden und deshalb haben sie doch ein Recht auf. Und die andere Seite geht so, ja, die armen Palästinenser, die sind geschunden, die sind verfolgt worden und deshalb haben sie ein Recht auf. Man schaut sich also an, dass da Völker mit Völkern übel mitgespielt wird und leitet daraus ein Urteil ab. Heinz, was hältst du von dieser Art von Urteil?
Ja, gut, dass du das ansprichst. Da ist gewissermaßen, bevor wir ins Thema sachlich einsteigen, eine Vorbemerkung fällig. Gerade bei diesem Thema. Die Vorbemerkung hat ungefähr die Überschrift gegen das moralische Urteilen, also das moralische Beurteilen von politischen Sachverhalten. Du hast ja schon darauf angespielt. Es gibt in dieser Frage Staat Israel kontra Palästinenser und umgekehrt gibt es in Deutschland eigentlich immer nur ein befangenes Urteil, ein Vorurteil gewissermaßen, im Sinne von entweder wer sich an gewissen Gewalttaten des Staates Israel stört, der kriegt sofort und unbesehen den Vorwurf zu hören, er wäre Antisemit. Ja, umgekehrt, aus, wenn man mit palästinensischen Kreisen zu tun hat und sich da meinetwegen in der Hinsicht äußert, das gefällt einem auch nicht so recht, was die da anstellen mit ihren Selbstmordanschlägen oder was weiß ich alles, dann kriegt man wiederum von denen sehr schnell reingesemmelt, du bist ja wohl ein Feind des palästinensischen Volkes. Oder umgedreht dann meinetwegen auch, du bist ja wohl ein Philo-Semit. Also Anti-Semit oder Philo-Semit. Da werden Bekenntnisfragen gewissermaßen einem immer gleich abverlangt, bevor man überhaupt noch die Gelegenheit hat, sich mit der Sache, mit den Kollisionen zu befassen, die da zugange sind. Ich kann es auch so rum nochmal sagen. Das hat ja wahrscheinlich jeder von euch irgendwann schon mal mitgemacht. Ich habe das jedenfalls häufig erlebt. Irgendjemand, und meinetwegen auch man selber, hat eine öffentliche Veranstaltung angesetzt zu diesem Thema Palästinenserfrage oder der Nahostkonflikt oder so etwas. Und da passiert es dann hin und wieder, dass sind dann sowohl Vertreter der palästinensischen Sache da, mit Palästinensertuch und so weiter, als auch Vertreter der jüdischen Sache, entweder aus diesen Heimatländern selber, es reicht aber auch schon, wenn gewissermaßen deutsche Parteigänger der einen oder anderen Sache da auftreten und aufeinanderprallen. Ja Mensch, da geht's vielleicht rund. Da wird man bombardiert mit, der eine sagt, du hast neulich mein dreijähriges Kind gemeuchelt. Darauf sagt der andere, du hast aber vorher oder nachher, je nachdem, mein zweijähriges Kind gemeuchelt. Dann wären Opferzahlen aufgefahren, 700 dort, 1050 da und so weiter und so weiter. Tja, Menschenskinder, da, also an solchen Erlebnissen, also ersatzweise kommt ja sowas vielleicht nochmal in der Talkshow im Fernsehen vor, wenn jemand von euch das noch nicht bei einer Live-Diskussionsveranstaltung miterlebt hat. Also aus solchen Erlebnissen, da habe ich jedenfalls den Schluss gezogen, da kann man beim eigenen politischen Urteil unmöglich auf einen grünen Zweig kommen, wenn man sich dieser Form des moralischen Urteilens befleißigt. Dem sollte man sich lieber nicht anschließen, weil da wird man unentwegt bombardiert mit wer da wen alles zum Opfer gemacht hat. Dann werden die Opferzahlen auch noch schön gegeneinander aufgerechnet. Dann werden so diese moralischen heiligen Kühe, Kinder, Babys, dann wird's immer jünger, wahrscheinlich am Schluss die Embryos, die werden da aufgefahren, um für die Gediegenheit der eigenen Sache Reklame zu machen. Tja, und was immer das Allerschönste oder in meinen Augen eher das Allerschlimmste dann bei der ganzen Angelegenheit ist, das Hindeuten auf die Gewalttätigkeit der jeweils einen Seite, der israelischen Seite oder der palästinensischen Seite. Das Hindeuten darauf, das, wofür steht das dann? Das steht für die Rechtfertigung der Gewalt, die von der eigenen Seite dann ausgeht. Das ist wie ein Rechtstitel, dass man durch Gewalttätigkeit zum Opfer gemacht worden ist, ist auf beiden Seiten wie ein Rechtstitel dafür, dass man selber ganz viel gerechte Gewalt ausüben darf, soll, kann und dass man das geneigte Publikum, dass dem dann nichts anderes mehr übrig bleiben soll, als sich selber als Parteigänger der gerechten Gewalt der jeweils favorisierten Seite auszugeben. Nein, Leute, so kommt man todsicher nicht weiter. Ich empfehle, wenn die, sei es israelische, sei es palästinensische Sache, sich schon mit dieser Empfehlung vorträgt, so und so viel Opfer auf der eigenen Seite rechtfertigt eigene Gewalttätigkeit, dann soll man sich an der Stelle mal nicht eine Parteilichkeit für die eine oder die andere Seite aufdrängen lassen. Es kann ja vielleicht auch sein, dass in diesem Konflikt man sich für keine der beteiligten Parteien selber parteiisch erklärt. Und was die Tour des moralischen Argumentierens angeht, finde ich gerade aus solchen Erlebnissen heraus, die ist tödlich. Die bringt einen ganz sicher nicht zu einem sachlichen Urteil, um was es da eigentlich geht. Da soll man geistig gesehen die Finger davon lassen und stattdessen soll man sich halt, wie sich's ja bei allen anderen Themen auch empfiehlt, mal nüchtern und vorurteilsfrei mit dem Zeug befassen, was da abläuft. Das soll dann auch gewissermaßen heute unsere Dienstleistung an die Hörer sein.
Also Hans, du würdest vor moralischen Urteilen warnen, weil sie einen dazu bringen, einen Standpunkt einzunehmen, den man vielleicht am Ende gar nicht einnehmen will, und weil sie einen davon abhalten, ein sachliches Urteil über die Sache zu fällen. Ein sachliches Urteil setzt ein bisschen voraus, dass man die Sache kennt. Andreas, an dich also die Frage, die Gründung Israels, kannst du uns ein bisschen dazu was zu sagen? Wie kam es dazu? Was waren so die Titel und was ist so ein bisschen im Groben da abgelaufen damals?
Ja, unser Thema heute, die Palästinenser, leitet im Grunde genommen sehr schön sich von dieser Staatsgründungsfrage her. Weil wenn wir uns einfach einmal anschauen, wie kommen eigentlich Palästinenser als Volk überhaupt in diese Welt? Wie kommt der Gegensatz Palästinenser, Israelis überhaupt in die politische Welt und in die Köpfe der Leute und jedermann kennt es? Dann muss man einen kleinen Schritt mal in die Vergangenheit machen. Und zwar Volk. Volk ist man nicht einfach so. Volk, das wird man dadurch, dass man einem Staat angehört. Und die Palästinenser, die waren so etwas erst einmal gar nicht. Sie lebten im Nahen Osten in einem Gebiet, das früher vor dem Ersten Weltkrieg dem Osmanischen Reich untergestellt war und waren als Felachen, als Kaufleute, als Händler, als Bauern, was auch immer, dort eben ansässig. Dieses Gebiet, der Nahe Osten, war ein sehr interessantes Gebiet. Dieses Gebiet wurde schon damals, wie heute eben, ebenfalls, von den wichtigen großen kapitalistischen Mächten als ein wichtiges Gebiet angesehen, weil dort Erdöl, Schätze, die man selber haben wollte, lagen. Und diese großen Mächte haben überhaupt sich die Rolle herausgenommen und sie dann auch den Leuten zugeteilt. Hier werden Staaten gegründet, so wie wir sie möchten und wie sie unserem Interesse an gutem Abtransport des Erdöls, gute gesicherte Verhältnisse für unser Interesse an diesem wichtigen Rohstoff, wie das alles am besten hinzukriegen ist. Und auf diesem Gebiet leben also einerseits die in diesem Landstrich Palästina einige Araber und es wandern zu Juden, die aus der Verfolgung in Europa und vor allen Dingen durch die Nazis, den Schluss gezogen haben, sie brauchen durch die Verfolgung aus dem Nationalismus etwas ganz Eigenes, nämlich einen eigenen Staat, und sie wollen hier einen ganz eigenen Staat gründen. Im Grunde genommen sind wir hier mit der Grundkonfrontation erstmal konfrontiert.
Also du willst sagen, es haben sich Juden zusammengefunden und die haben aus der Erfahrung heraus, dass sie verfolgt werden, dass man ihnen an ihr Leder will, den Schluss gezogen, da brauchen wir einen eigenen Staat. Ist das nicht irgendwie so eine ganz normale, natürliche Schlussfolgerung?
Als natürliche Schlussfolgerung gilt es allen, die in einem Nationalstaat sich heimisch fühlen. Vielleicht sollte man aber diese ganz gewöhnliche nationalistische Denkweise einmal in Frage stellen. In der Verfolgung durch Nationalstaaten passiert ja Folgendes. Es wird gesagt, hier sind Staaten, Staatsführer, die haben Programme. Für diese Programme nehmen sie die Bevölkerung, die sie beherrschen, in Anspruch. Und sie sortieren diese Bevölkerung und grenzen manche andere aus dieser Bevölkerung aus, weil sie ihnen untauglich, manchmal sogar feindlich erscheinen. Das ist eine Definition, wie die Nazis, aber auch andere sie gemacht haben gegenüber zum Beispiel Juden. Die Nazis haben es bis zum bitteren Ende des Vernichtungskrieges gegen die Juden geführt. Jetzt ist aber eine Frage, soll man daraus eigentlich den Schluss ziehen? So etwas wie diese Nationalisten mit ihrem anspruchsvollen Programmen, die eigene Bevölkerung einzuspannen, zum Dienst zu zwingen und dabei Unterscheidungen, Ausschließungen und Verfolgungen mit einzuschließen. So etwas hätte eigentlich nur eine Konsequenz. Ein Staat, der so etwas macht, nämlich sortiert, welche Leute gehören wirklich dazu und welche gehören nicht dazu, das brauche ich auch, ist ja im Grunde genommen nichts anderes als das Ansinnen, statt einen solchen Umgang zu kritisieren, statt zu fragen, wo kommt es her, dass solches Sortieren der Menschheit durchgeführt wird, dass solches gewaltsame Scheiden in In- und Ausländer, in ihr gehört dazu und ihr nicht, dass das überhaupt in der Welt ist, statt zu fragen, woher das kommt. Kommen solche Leute, wie zum Beispiel die Zionisten, auf die Idee, das Gleiche brauche ich auch. Ich brauche einen Staat, der uns als Staatsvolk einschließt und alle anderen ausschließt. Auf dem Gebiet des alten Palästina, dieses Landstrichs verwaltet von den Briten, findet jetzt etwas sehr Seltsames statt. Es findet statt, einerseits von großen, mächtigen, kapitalistischen Nationen angeregt, hier soll eine Staatsgründung sein, und zwar mit Palästinensern und Israelis, und die Juden sagen, sie gründen dort ihren Staat. Die erste Bestimmung dessen, was Palästinenser sind, bekommen sie so auch durch die Feindschaft und die Oberhoheit, die über sie von großen Staaten ausgeübt wird. Die großen Staaten sagen, hier in einem Teil Palästinas ist es zulässig, dass ihr weiter haust, aber auch die anderen. Und zwei Staatsgründungskonzepte werden jetzt mit einmal in einem Land angelegt. Die Juden stellen sich auf den Standpunkt, sie gründen hier einen Staat, und zu diesem Staat ist die Bevölkerung, die dort wohnt, nicht tauglich. Es sind nur bestimmte von den staatsgründenden politischen Juden zu ihnen dazu definierte überhaupt tauglich. Die dort lebende Bevölkerung ist untauglich, soll in diesen Staat nicht herein, soll die ausgeschlossene, nicht zum Staatsvolk gehörende Bevölkerung sein, soll weg, und so wird im Staatsgründungskrieg Israels die Scheidung vorgenommen, diese Leute müssen hier weg, weil wir wollen einen Staat gründen. Manchmal fliehen sie auch allein schon vor diesem Staatsgründungskrieg. Und im Staatsgründungskrieg ist im Grunde genommen, so wie in anderen Staatsgründungskriegen auf dem Balkan jetzt auch zu beobachten, im Staatsgründungskrieg wird die Scheidung der Bevölkerung durchgezogen. Die dort lebenden Araber kriegen ihre Identität negativ verpasst. Sie kriegen die Identität, ihr gehört zu dem Staat, der hier gegründet wird, Israel, nicht nur dazu, sondern ihr stört.
Ich möchte nochmal zurückkommen und dann nochmal einen Zwischenexkurs machen, und dann kommen wir zurück zu dem Thema, wie es den Palästinensern ergangen ist. Wir haben eben gesagt, oder du hast eben gesagt, dass es nicht unbedingt eine naheliegende Schlussfolgerung aus Verfolgung durch einen Staat zu folgern, ein eigener Staat muss her. Was würdest du den Leuten denn sonst raten, oder was kann man denen so raten, oder was haben denn einige auch vielleicht gemacht?
Wenn, seien es die Palästinenser oder die Juden, in einem Staat ausgegrenzt werden, wenn ihnen die Konsequenz des Nationalismus, Ausgrenzung, Zurückdrängung der Lebensinteressen, manchmal sogar Verfolgung bis zur Vernichtung angedroht wird. Dann wäre doch die Konsequenz zu sagen, der Nationalismus selbst. Die Einteilung kapitalistischer Staaten in konkurrierende Staatssubjekte, die ihre eigene Gefolgschaft für die anspruchsvollen Ziele, die sie verfolgen, durchsortieren. Die sind mir gar nicht lieb. Der Nationalismus, der in der modernen kapitalistischen Welt um sich greift, heißt ja, die Leute werden eigentlich verplant als Arbeitnehmer, sonst wie, und als Staatsbürger, die mit hundertprozentiger bedingungsloser Treue zu ihrem Staat, zu dessen manchmal auch kriegerischen Aktionen zu stehen haben. Und wie wir selbst in Deutschland, es ist ja die Zeit des CDU-Parteitags derzeit, sehen, ist Nationalismus pur eine Forderung, zu sagen, ich möchte in einer solchen Ausgliederung und Eingliederung mal klären, was für eine Rolle ich eigentlich spiele, zum Beispiel als Arbeitnehmer und so weiter. Mich dann gegen den Nationalismus zu stellen, war übrigens ein Schluss, den auch viele Leute, die einmal jüdischen Glaubenswahn gezogen haben, zu sagen, ich bin nicht gerade Nationalist und alternativer Nationalist, das wäre meine Lösung, sondern zu sagen, wir wenden uns gegen den Nationalismus, wir werden zum Beispiel in der radikalsozialistischen oder kommunistischen Variante Internationalisten, wir wenden uns gegen dieses Aufstellen kapitalistischer Staaten gegeneinander, wo immer eingeschlossen ist, das Sortieren der Bevölkerung nach Loyalitäten. Dagegen wenden wir uns. Wir sind also auch sowohl gegen dieses Sortieren nach innen wie das kriegerische Sortieren nach außen, gegen Bürgerkriege zur Staatsgründung, genauso wie Kriege zur Erweiterung von Staaten.
Mit dem Stichwort Bürgerkriege zur Staatsgründung und Erweiterung sind wir aber wieder zurückgekommen. Die Kritik, die du vielleicht eben gefordert hast, diese andere Haltung ist leider, hat leider nicht die Oberhand gewonnen, sondern die Leute haben sich entschlossen, einen Staat zu gründen und wie du eben auch richtig sagtest, mit der Hilfe von auswärtigen Mächten, die ja ihre Interessen an diesem Gebiet hatten. Es kam also zu der Gründung von Israel und du hast auch richtig eben gesagt, auf dem Gebiet dieses Palästinas lebten bereits Leute und der Staat Israel hat diese Bevölkerung, die dort lebte, erst einmal ausgegrenzt. Schauen wir uns also an, wie ist es denen ergangen und was sind die Schlussfolgerungen, die diese Leute dann gezogen haben?
Ja, im Grunde genommen hatten sie eben das Pech, bei dem Vorhaben aus Juden ein Staatsvolk zu machen. Anspruchsvolle politische Führer wollten aus Juden ein Staatsvolk machen, haben sie dafür kriegerisch eingesetzt und die dort Lebenden waren dann eben der Fremdkörper in dieser Sache und bekamen das eben auch praktisch zu spüren. Sie wurden bei diesem jüdisch-völkischen Staatsgründungsprogramm eben ausgegrenzt und sind vertrieben worden oder blieben im Land als diejenigen, die dort eigentlich nicht hingehörten, in eine Sorte minderen Rechts gedrängt und hatten zu der elenden Lage, die sie damit hatten, also zweitens noch die Bestimmung, Leute zu sein, die hier weggehören. Flüchtlinge in sehr großer Zahl, Millionenzahl und andererseits auf bestimmte Gebiete zurückgedrängte und von einer schwer bewaffneten Staatsgründungsmannschaft dann eben auch unter Kontrolle gehalten und bei jeglicher Gegenwehr auch mit überlegener Gewalt bekämpfte Leute. Das war erstmal die erste negative Bestimmung von, so wird man überhaupt im Nahen Osten ein Palästinenser. So wird aus einem Araber, der in irgendwie diesem Strich Palästina lebt, ab 1948 ein Palästinenser, ein Flüchtling, ein Subjekt, das in den neu gegründeten Staat als nicht gewünschte Bevölkerung nicht hineingehört, sondern da eigentlich weg soll.
Den Palästinensern erging es ja dann auch dementsprechend, also den Status, den Israel ihnen zugebilligt hat, den haben sie am eigenen Leib dann auch gespürt. Du hast schon ein bisschen darauf hingewiesen. Sie sind ausgegrenzt worden, die klägliche materielle Lage bis hin eben dazu, dass sie wirklich auch vertrieben worden sind. Ich will nochmal darauf hinaus, was ist die Folgerung, die die Palästinenser aus dieser Verfolgung jetzt geschlossen haben? Oder frag mal den Heinz. Heinz, sagst du was dazu?
Kommt gleich. Erstmal wollte ich, was zum Besten geben darüber, wohin die Palästinenser denn vertrieben worden sind durch die jüdische Staatsgründung. Also gerade eben ist dargelegt worden, die israelische Landnahme durch Geld und dann auch durch Gewalt herbeigeführt, gipfelt in einer Staatsgründung, nämlich des Staates Israel, gesponsert von den damaligen maßgeblichen Mächten. Und der Staat Israel definiert sich selber völkisch und kann deswegen mit den Leuten, die dort zufällig schon wohnen, die rein zufällig auf diesem Flecken Erde ihrem Broterwerb nachgehen und so weiter, mit diesen Leuten kann der völkisch definierte Staat Israel nichts anfangen. Die hätte er am liebsten los. Die Staatsgründer von Israel sagen zu den Palästinensern, ihr seid doch Araber, ihr seid anders als wir. Ihr habt in unserem jüdischen Staat, der Heimstatt der Juden, nichts zu suchen. Ihr seid dort Fremdkörper, ihr stört. Araber sind andere als Juden. Und dann geht halt zu den Arabern, wenn wir im Judenstaat euch nicht gebrauchen können, wenn wir euch vertreiben, wenn wir euch zu Leuten minderen Rechtsstatus degradieren, dann geht doch zu den Arabern. Ihr seid doch solche. Das war die Lesart der jüdischen Staatsgründer in Richtung auf die Palästinenser, die just durch die israelische Staatsgründung ihrerseits zum Opfer geworden sind. Tja, dann kann man ja, dann gehört ja also zur Besichtigung dieser Lage, aus der heraus dann die palästinensische Sache überhaupt erst entstanden ist, auch mit dazu, was dann die umliegenden Araber mit den Palästinensern angefangen haben. Man könnte ja vielleicht vermuten, wenn die israelische Staatsgründung aus den arabischen Palästinensern, also diese arabischen Palästinenser, schon quasi mit dem negativen Stigma Araber versieht, die im Staat der Juden nichts zu melden haben, dann würden die umliegenden Araber, die würden dann vielleicht einen anständigen Umgang mit den durch die israelische Staatsgründung zum Opfer gemachten Palästinensern pflegen. Tja, weit gefehlt. Also es gehörte zur Konstitution der sogenannten Palästinenserfrage auch mit dazu die Besichtigung, welchen Umgang ihre sogenannten arabischen Brudervölker oder Bruderstaaten mit diesen vertriebenen Leuten da angestellt haben. Tja, und da war eben nun alles andere zu konstatieren als dieses vielleicht naheliegende menschliche. Dann werden die halt genommen und werden versorgt, so gut es geht. Wenn es ihnen eh so dreckig geht, dann tut man halt alles, um ihnen ein anständiges Leben zu ermöglichen. Dann werden sie, wenn es geht, eingegliedert in die Gemeinwesen, die es dort gibt. Und man sieht zu, dass denen ihr bescheuertes Schicksal erleichtert wird. Ja, das war so ungefähr das allerletzte, was die Araber, respektive die diversen arabischen Staatswesen, die entweder schon gebildet waren oder damals in Gründung begriffen waren, das war so ziemlich das allerletzte, was die mit den palästinensischen Flüchtlingen angefangen haben. Die Palästinenser haben durchaus darauf gepocht, sie gewissermaßen als Teil der arabischen Welt hätten ein Recht darauf, dass die arabische Welt, die dortigen Staaten, sich um sie kümmern. Sie haben gewissermaßen darauf gepocht, eine politische Identität der Araber, die könnte sich sogar sehr gut an der Anteilnahme an der palästinensischen Sache überhaupt erst bilden. Und haben sich als Palästinenser in ihren frühen Jahren gewissermaßen stark gemacht dafür, dass aus dem politischen Idealismus der einen arabischen Nation so etwas wie eine politische Realität wird. Nun ist es aber gar nicht so, dass die arabische Sache für die diversen Araberstaaten ein solches Herzensanliegen gewesen wäre, dass sie sich über ihre eigenen Staaten und über die Konkurrenz, die politische Konkurrenz, die diese arabischen Staaten sich gegenseitig gemacht haben, etwa hinweggesetzt hätten. Wohlgemerkt, ich schließe mich mit diesem Befund schließe ich mich keineswegs an der Redeweise, die da geheißen hat, die Araber sollen doch bitte mal einheitlich sein, statt immer gespalten. Hat sie ja zumindest mal gegeben, weiß nicht so genau, ob es das heute auch noch gibt, wahrscheinlich eher nicht, aber das hat es eben jedenfalls mal gegeben, als gewissermaßen Freunde der arabischen Sache geben den Arabern den Rat, seid doch endlich mal einig, anstatt euch immer zu streiten, dann bringt ihr es auch zu was, so ungefähr. Nein, dieser Lesart will ich mich keineswegs anschließen. Ich will, stattdessen will ich darauf aufmerksam gemacht haben, das ist nicht nur in der arabischen Welt so der Brauch, dass Nationalstaaten, die es gibt, dass die jeweils für sich ein Gewaltmonopol, ein Kommando über ihnen unterstellte Territorien und Völkerschaften sind. Und als diese jeweilige Nation, dieses Gewaltmonopol mit Volk in Konkurrenz, in politischer, manchmal in militärischer und ansonsten in Konkurrenz, um Produktion und Verteilung der Reichtümer der eigenen und der nachbarschaftlichen Gegenden miteinander stehen. Das ist nicht bloß bei den Araberstaaten so, das ist unter modernen bürgerlichen Staaten in der modernen marktwirtschaftlich sortierten Welt ganz generell so. Und das soll ja beispielsweise sogar noch in diesem herrlichen, wunderbaren Supranationalismus namens Europäische Union der Brauch sein, obwohl die es sogar zu einer eigenen Verfassung mittlerweile gebracht haben, ist eine heftige Konkurrenz der Teilnehmerstaaten, sagen wir mal Deutschland kontra Großbritannien oder Frankreich kontra Italien oder was auch immer, festzustellen. Eine Konkurrenz, die durch all diese Vereinheitlichung auf Europaebene keineswegs ausgestorben ist. Genauso ist es mit den Staaten der arabischen Welt immer schon gewesen. Auch die haben die Gemeinschaftlichkeit eines arabischen Internationalismus quasi immer nur vor sich hergetragen, um meinetwegen mit Berufung auf sie wären Anhänger, ja Vorreiter der arabischen Sache, dann durchaus eine heftige Konkurrenz untereinander zu betätigen, meinetwegen um die Anführerschaft innerhalb der arabischen Welt. Es hat ja sogar so Veranstaltungen des Öfteren mal gegeben, dass sich arabische Staaten zusammenlegen. Syrien und Ägypten haben sich mal zu einem gemeinsamen Staatsgebilde zusammengetan. Das hat aber nur 10 Jahre gehalten und dann haben sie sich wieder auseinandersortiert. Also, ich will darauf aufmerksam machen, die arabische Sache ist im Wesentlichen nichts anderes als ein Konkurrenzmittel, mit dem ein Dutzend oder ich weiß nicht genau wie viel arabische Staaten untereinander ihre Konkurrenz um Vormacht, um regionale Vormacht austragen. Und wenn die Palästinenser auf diese arabische Sache gesetzt haben, dann haben sie da gewissermaßen auf ein falsches Pferd gesetzt. Das haben sie am eigenen Leibe zu spüren gekriegt. Die diversen arabischen Staaten, die haben nämlich einen Scheiß getan und sich gut um diese armen Leute gekümmert, sondern diese arabischen Staaten haben die zwar aufgenommen, sie dann aber gewissermaßen über Jahrzehnte hinweg in Flüchtlingslagern kaserniert, denen überhaupt keine andere Perspektive geboten als die des Flüchtlings. Und in dieser Art und Weise haben die arabischen Nationalismen die Palästinenser für sich funktional und handhabbar gemacht, so gewissermaßen als gerade in ihrem dauernden Opferdasein als lebendes Beweismaterial dafür, dass die Araberstaaten insgesamt und jeder Einzelne für sich ein Recht darauf haben, Feindschaft gegen den Staat Israel zu praktizieren. Mit anderen Worten, die arabische Umwelt der Palästinenser, die Brüder in Anführungsstrichen, die haben aus den Palästinensern mit der Statuszuweisung Flüchtlinge auf Jahrzehnte hinaus. Mit dieser Statuszuweisung haben die arabischen Staaten einen ziemlich zynischen Umgang mit den Palästinensern getrieben, gewissermaßen als Manövriermasse für ihre Konkurrenz gegen Israel und für ihre Konkurrenz untereinander um die arabische Vormacht, um die Vormachtstellung besonderer arabischer Staaten in der arabischen Welt.
Also du würdest sagen, was die Palästinenser nach ihrer Vertreibung gemacht haben in den arabischen Bruderländern, das war ja sowas wie, sie haben ihr Schicksal oder sie haben einfach darauf gesetzt, dass ausländische Mächte, in dem Fall eben die arabischen Bruderstaaten, sich ihrer annehmen, sich der palästinensischen Sache annehmen und haben darauf gesetzt, dass ihr Schicksal sozusagen von den anderen arabischen Bruderländern in die Hand genommen wird. Ist das denn überhaupt, ich wollte dich mal fragen, ist das überhaupt eine gute Idee, dass man sozusagen das Interesse an einem guten Leben, ja in dem Fall einer vielleicht gedachten freundlichen, aber auch Macht, Staatsmacht, du sagst in einem kapitalistischen Staat, überantwortet. Ist das eine gute Idee, dass man versucht, seine Sache dadurch weiterzubringen, dass man ja zu einem mächtigen Staat geht und sagt, helf mir doch bitte, guck mal, ich bin so, in meiner Sache geht so, geht's nicht gut.
Die Palästinenser haben am eigenen Leib erfahren, was das für eine schlechte Idee ist. Mag ja sein, dass die sogar auf sowas gesetzt haben wie, zumindest manche von den arabischen Staaten verfügen sogar über Ölreserven, können daraus Geld machen und können dieses Geld zum Beispiel einsetzen, um die Sache der Palästinenser zu befördern. Naja, irgend sowas Ähnliches ist da schon passiert. Bloß heißt das ganz und gar nicht, oder gerade nicht, dass damit den Palästinensern in ihrer Eigenschaft als armen Typen geholfen worden wäre. Nein, die sind, habe ich gerade schon darauf hingewiesen, von ihren arabischen Gastländern eigentlich höchst ungastlich behandelt worden. Sie sind in den Status von Flüchtlingen versetzt worden, die man gerade in diesem Status festhält gewissermaßen, weil in diesem Status sind sie ja der lebendige Rechtstitel gewissermaßen dafür, dass arabische Staaten gegen Israel losziehen dürfen. Und Flüchtling in dem Sinne heißt dann ja, das sind Leute, die sitzen im Libanon, in Jordanien, in Ägypten, in Syrien, nur auf Abruf, weil sie sollen ja wieder zurück in ihre Heimat. Also dieser Status des Heimatvertriebenen kam den arabischen Nationalismen durchaus zu Pass. Und zwar nicht etwa, um den Leuten so gut zu helfen, wie es halt geht, sondern er kam ihnen dahingehend zu Pass, um internationale Politik zu machen, unter Hinweis darauf, wir beherbergen diese Leute, die die Israelis heimatlos gemacht haben und die eigentlich wieder in ihre Heimat Palästina zurückgehören. Und die arabischen Staaten machen sich mehr oder weniger in mehr oder weniger wechselnden Bündniskonstellationen in Hinsicht auf manche Konstellationen des internationalen Kräfteverhältnisses. In diesen Hinsichten machen sich arabische Staaten zunutze, dass bei ihnen Palästinenser untergebracht werden, aber eben untergebracht. Untergebracht ist ganz was anderes als den Leuten wird das Leben erleichtert. Untergebracht werden sie in diesen besagten Lagern. Sie haben überhaupt keine Perspektive, da jemals herauszukommen und sind nach der Seite hin die Manövriermasse der internationalen politischen Ambitionen von ungefähr einem Dutzend arabischer Staaten.
Das Letzte, das ist das, was mich nochmal daran interessiert. Du sagst eben, sie werden zur Manövriermasse eines oder eben in dem Fall 12 oder eines Dutzend arabischer Staaten. Nochmal ganz konkret die Frage, da startet gerade eine politische Bewegung, die versucht sich zu formieren und sieht, sie hat wenig Kräfte beisammen. Würdest du dir anraten, sucht euch doch einen potenten Partner irgendwo in der Welt, einen Staat, der also einen von den marktwirtschaftlichen Staaten als Schutzmacht aus?
Also das kommt sehr drauf an. Wenn man Ratgeber für Staatsgründer sein möchte, wenn man sagen möchte, solchen Typen, die unbedingt einen Staat regieren und einen möglichst mächtigen Staat in die Welt setzen möchten, denen, wenn man denen Tipps geben will, naja, dann kann man ja sagen, geht zu einem mächtigen Verbündeten, dann geht euer Gewaltanwendungsprogramm besser auf. Will man das? Also Heinz Argumente und auch meine gehen ja kritisch in eine andere Richtung. Sie gehen in die Richtung, es ist schon seltsam, dass Leute, die bemerken, dass in so einer Welt von Nationalstaaten, von einem Weltkapitalismus, der sich national sortiert, wenn man dort ständig Opfer wird, zu sagen, da brauche ich auch sowas und wie geht das am besten? So einen Übergang haben die Israelis mit ihrem Staatsgründungsprogramm gemacht und haben sich selber damit zu einem Volk, das unter Waffen ständig gegen die dort lebenden Palästinenser kämpft und sie vertreibt und sie drangsaliert und so weiter gemacht. Ist das ein Leben, das man gern führen möchte? Ist das eigentlich das Nette? Die Palästinenser, die haben als Vertriebene, als Leute, die in zweiter Klasse in Israel, in dem gegründeten Staat, oder als Flüchtlinge ein Schicksal erlitten, das ihnen rein zugewiesen war. Etwas dazu getan haben sie erstmal nicht. Sie wurden eben vertrieben, sie wurden schlecht behandelt von den arabischen Staaten, sie waren die Manövriermasse von anderen Interessen, und zwar, daran sieht man, dafür ist Volk manchmal gut, manchmal ist es dafür gut, als Unterpfand für andere Ansprüche zu dienen, wie bei den Arabern, manchmal taucht es gar nicht, der Judenstaat will die Bevölkerung auf seinem Gebiet, die arabischstämmig ist, nicht haben, vertreibt sie also. Und jetzt kommen die Palästinenser zu einem Schluss, der, wir haben es vorhin schon mal angesprochen, gar nicht so naheliegend ist, aber doch in dieser Welt quasi als Gipfel der politischen Vernunft gilt. Man braucht einen eigenen Staat. Sie haben ihre PLO gegründet. Es gab politische Führer, die ambitioniert genug waren, wie Arafat, zu sagen, wir wollen so etwas Feines, wie die Israelis es haben, wie andere Staaten es haben, so etwas wollen wir auch. Statt aus den Verfolgungen, aus dem Nationalismus, den sie erleiden, zu schließen, das ist nichts, dieser Nationalismus, wollen sie ihn selber stiften. Sie wollen das, was sie selber erdulden müssen, durchführen können, und zwar am eigenen Volk. Jetzt kann man ja sagen, naja, dann haben sie wenigstens einen Staat. Aber, ja.
Zunächst mal halten wir also mal fest, also auch die Palästinenser haben dieselbe, und du würdest jetzt sagen, fragwürdige Schlussfolgerung gezogen aus dem Erleiden von Gewalt, daraus, dass man vertrieben wird, dass man von einem Nationalstaat schlecht behandelt wird, gibt es nur eine Folgerung, es muss ein eigener Staat her. Das hat also auch das palästinensische Volk hinbekommen.
Ja, es ist was ganz Seltsames. Man wird unterdrückt und sagt, ich möchte Befreiung. Und dann überlege ich mir immer, was für eine Befreiung möchtet ihr eigentlich? Wollt ihr eine Befreiung von den üblen Lebensumständen, in denen ihr lebt, dann müsst ihr euch fragen, woher kommen die? Wenn diese Lebensumstände aus der Einteilung in die Nationen und aus den Interessen, die diese Nationen verfolgen, kommen, dann könnte man ein Gegner des Nationalismus, überhaupt der Einteilung in Nationen werden, dann könnte man sagen, diese aus der kapitalistischen Ökonomie entspringende Einteilung in die Völker, die dafür eingenommen werden, sollte nicht sein. Jetzt machen diese Leute unter Befreiung etwas ganz Neues. Die sagen als Palästinenser, wir befreien uns dazu, Diener zu sein. Damit meine ich Folgendes. Ist es eigentlich eine Befreiung, wenn man sagt, ich will Diener eines eigenen Staates sein? Einer eigenen Herrschaft. Eigen ist da schon ganz komisch, weil man ist ja Diener von den dann drüber sitzenden politisch Verantwortlichen, die aus diesem Volk etwas herauswirtschaften, die es losschicken. Der zweite Punkt, wenn man in einer üblen Situation ist, wie die Palästinenser, dann ist das Ansinnen der politischen Führer macht mit bei unserem Volksbefreiungskrieg auch etwas ganz Seltsames, weil es heißt ja, du hast jetzt schon eine üble Lage und jetzt denk bloß nicht an dich. Denk nur an dein Volk und daran, dass das Beste, was dir passieren kann, ist, dass einer über dich regiert, der den gleichen Dialekt spricht und aus der gleichen Gegend kommt, aber dann dein Herr ist. dieses das Tollste, was sein könnte, ist einem Herrn gehorchen, der eigene Herr dadurch ist, dass er zum eigenen Volk gehört, ist ein Unterordnungsgedanke, und dieser Unterordnungsgedanke in Staatsgründungskriegen, wie die Palästinenser sie geführt haben, auch die Israelis, heißt, man lebt so gefährlich, wie man überhaupt nur leben kann, nämlich man ist in einem ständigen Kriegsprozess, man ist ständig Material der Kriegsführung für diese Staatsgründung. Und das in diesem Fall aufgestellt als palästinensisches Anliegen gegen das gleichartig erfolgreiche israelische Anliegen, das sich in der Zwischenzeit schon ganz anders bewaffnet hatte und sagte, hier, unser Anliegen wird vertreten, nicht nur von unseren Leuten, die stehen als Waffenträger hier zur Verfügung, sondern wir haben auch noch sehr überlegene Waffen.
Jetzt sind wir schon ganz konkret darin, wie sich die Palästinenser praktisch zu der Sache gestellt haben, es muss ein eigener Staat her, nachdem sie in diesen Bruderländern so schlecht behandelt worden sind. Du hast jetzt gerade darauf hingewiesen, auf diese eigenartige Stellung, die man dann als Volk bekommt, nämlich man muss jetzt für die, also muss und will ist ja jetzt dasselbe, für die eigene Sache kämpfen. Also beschreib aber doch nochmal für unsere Hörer, was war jetzt die Folgerung, die die Palästinenser konkret daraus gezogen haben? Es muss ein eigener Staat her, wir haben aber keinen, Israel sitzt schon da, hat schon Waffen, die Bruderländer helfen uns auch nicht wirklich.
Ja, sie haben den Schluss gezogen, sie müssen Gewalt anwenden. Jetzt erschrickt man. Gewalt? Stopp. Wer sagt, das ist fürchterlich, muss genau horchen, wie diese Parole ausgegeben wird. Wir hier können vielleicht sagen, unter dieser Gewalt leiden die Leute. Sie leiden darunter, wenn sie sie ausüben, sie leiden darunter, wenn sie gegen sie ausgeübt wird und so weiter. Das wäre eine Beurteilung. Aber heutzutage ist es ja anders. Die Palästinenser haben den Schluss gezogen, sie selber brauchen Gewalt, um einen Staat zu gründen. Und die Staatslenker in aller Welt, die sagen, Gewalt darf kein Mittel der Politik sein, lügen. Nichts anderes als überlegene Gewalt, ihre überlegene Gewalt ist es ja, mit der sich die Palästinenser und andere jeweils anlegen. Die überlegene Gewalt der großen, quasi imperialistischen Staaten, die sagen, ich gründe Staaten in der Form, die mir nützlich sind, und dafür setze ich meine Gewalt ein. Die überlegene Gewalt von schon erfolgreich gegründeten Staaten ist es überhaupt, was das einzige Mittel der Politik in dieser Weltordnung, in der wir leider leben, überhaupt ist. Diese Weltordnung sollte man kritisieren und nicht einfach sagen, ach, die könnte ich mir ganz friedlich vorstellen. Die Palästinenser, die unbedingt rein wollen als eigener Staat, haben darauf gesetzt, sie müssen Gewalt anwenden. Sie müssen das Mittel, das in dieser Gesellschaft, in dieser globalen Herrschaftsform überhaupt zählt, Gewalt für sich nützlich machen. Und was haben sie gemacht? Sie haben gesagt, sie üben Terror aus. Terror, hört sich gleich, weil verurteilend geäußert, ganz übel an. Sie üben Gewalt aus und in ihrer Sicht, selbstverständlich, unterscheidet sich ihre Gewalt überhaupt nicht von der Gewalt eines anderen Staatswesens. Es ist eben nur unterlegene Gewalt. Die Unterscheidung zwischen Terror und Staatsgewalt ist gar nicht am Opfer zu machen. Man braucht es nur heute anzuschauen in den Auseinandersetzungen in den Palästinensergebieten. Das Umbringen, das Töten, das ist gleich. Nur ob man diesem Töten den Maßstab beilegt, das von der Seite, das finde ich gerecht, dann ist es mit einmal legitime Gewalt. Und das finde ich ungerecht, dann legt man dem den Namen ungerechtfertigte Gewalt, also Terror, zu. Diese Unterscheidung ist gar keine an der Wirkung auf die Leute, sondern allein quasi eine Parteinahme.
Jetzt sind wir sozusagen wieder beim Anfang der Sendung angekommen. Da sagt der Heinz ja, er warnt vor den moralischen Urteilen. Kannst du das jetzt nochmals in Zusammenhang bringen mit diesen Urteilen über Akte von Gewalt, die Armeen gegeneinander ausüben, in dem Fall jetzt einerseits als Terror charakterisiert und andererseits als Staatsverteidigung, als Verteidigung ja, des Staates charakterisiert. Diesen Zusammenhang zwischen, wo ist da das moralische Urteil und was ist die Sache dabei?
Ja, es ist so, üben Staaten Gewalt aus im Krieg, wie zum Beispiel der israelische Staat gegenüber den Palästinensern, der amerikanische Staat zurzeit im Irakkrieg, dann berufen sie sich darauf, ihre überlegene Gewalt ist das Mittel ihrer Interessen. Und sie übersetzen diese Interessen einfach in, da muss doch Ordnung hin. Sie sagen nicht, wir wollen folgende Ordnung, weil das ist unser Interesse an Öl, das ist unser Interesse an Unterordnung der Ölstaaten und so weiter, sondern sie sagen schlicht und einfach, wir üben überlegene Gewalt aus. Das heißt, wenn wir überlegene Gewalt ausüben, ist das ordnungsschaffend und von ordnungsschaffend schließen sie auch darauf, alle, die sich der Ordnung entgegenstellen, sind ja nicht etwa an etwas anderem, einer anderen, vielleicht ganz anders interessierten Ordnung verpflichtet, sondern sind Terroristen. Diese Definition ist nichts weiter als die Unterscheidung der überlegenen Gewalthaber von ich definiere, was legitime, legale Gewalt ist und die Gegenseite definiert es gerade umgekehrt. Man kann also gar nicht unterscheiden, wenn man jetzt vor einer Auswahl von Toten sitzt, ist das nun ein Opfer legaler oder illegaler Gewalt? Beide Seiten wenden das Gleiche an. Sie wenden Gewalt für ihre staatlichen Zwecke ein. Es ist das Mittel überhaupt hierzulande, das durchzusetzen, was die jeweiligen Staaten als ihre Ordnung und ihre Existenzbedingung definieren. Und im Falle der Palästinenser hat es sie eben getroffen, dass sie die unterlegene Gewalt waren, dass der Terror, den die Israelis angewandt hatten, zum Beispiel zu ihrer Staatsgründung, dazu geführt hatte, dass hier ein Staatswesen entstanden war, das jetzt für sich mit überlegener Gewalt die anderen verfolgen konnte, Bedingungen schaffen konnte, unter denen die anderen zu leben oder zu gehen hatten, und die damit sagten, das ist legale Gewalt. Genau das Umgekehrte, also dasselbe für sich, wollten die Palästinenser, als sie sagten, wir greifen zum Mittel der Terroranschläge gegen Israel, wir versuchen gegenüber Israel,